Ja, es war auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt der Gefühle die letzten Wochen. Und ja, jetzt bin ich schon seit 3,5 Wochen Post-OP quasi auf Krücken und es läuft sehr gut. Das heißt, das Licht am Ende des Tunnels wird immer größer.
Das sagt Michaela Asani, die mit einer Bestleistung von 6,91 zu unseren Top-Weitspringerinnen in Deutschland zählt. Bei den Hallen-Europameisterschaften in Apeldoorn ist sie schwer gestürzt, hat sich dabei eine Sehne gerissen und in der neuesten Folge von True Athletes, True Talk erzählt sie, wie es ihr geht, wie ihr der Glaube dabei hilft und welche Unterstützung sie erfährt. Mein Name ist Peter Schmidt, ich wünsche viel Spaß von True Athletes, True Talk. Hallo Michael, schön, dass es geklappt hat.
Hallo, ja, ich freue mich hier zu sein.
Ja, wir auch. Bei der Hallen-EM in Apeldoorn hast du dich schwer verletzt. Zwischenzeitlich wurdest operiert. Das ist natürlich die erste Frage, die von mir kommen muss. Wie geht's dir jetzt und heute?
Mir geht es sehr gut, muss ich sagen. Die OP ist auch sehr gut verlaufen. Ich hatte auch schon meinen Kontrolltermin nach der OP. Und ja, ich kann mich nicht beschweren.
Nun ist es natürlich so, im ersten Moment ist man dann sehr traurig, sehr niedergeschlagen, ist am Boden. Du bist aber so eine richtige Frohnatur eigentlich und lässt dich nicht so leicht umwerfen. Vielleicht kannst du mal schildern, wie das bei dir so war von den verschiedenen Phasen, von dem Moment, wo du mit dem Rollstuhl aus der Halle gefahren bist und dann die OP und jetzt eben versuchst, wieder Anschluss zu finden, die Verletzung zu überwinden.
Ja, es war auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt der Gefühle die letzten Wochen. Genau als ich dann da auf dem Boden lag, beziehungsweise dann im Rollstuhl war, war es natürlich noch sehr unvorstellbar. Ich konnte es nicht wirklich greifen, die Situation. Ich wusste auf jeden Fall, dass es nicht ohne ist. Und habe natürlich alle Tränen da rausgelassen, glaube ich, die es gibt. Aber ich wurde halt zum Glück direkt schnell von den Ärzten vor Ort versorgt, von unseren Teamärzten und mein Trainer war auch direkt da und irgendwann mal konnte ich mich auch relativ schnell sammeln und als ich dann im Warm-up-Bereich war, wo ich dann weiter behandelt wurde, ja, waren alle Tränen vergossen und habe ich sogar angefangen zu lachen, weil es irgendwie sehr, sehr schwierig war, einfach das zu glauben, was gerade passiert ist. Naja, und dann relativ bald am nächsten Tag nach der ersten Erstversorgung in Apeldoorn bin ich auch schon da nach Hause gefahren und ging es Schlag auf Schlag, MRT, Diagnose. 10 Tage später habe ich mich dann operieren lassen und ja, es war die ersten Wochen schwer, das zu realisieren natürlich, aber ich hatte so viel Familie, Freunde, Trainer, Physiotherapeuten, die mir meinen Rücken gestärkt haben und dann konnte ich auch nicht in so ein Loch fallen quasi. Und ja, jetzt bin ich schon seit 3,5 Wochen Post-OP quasi auf Krücken und es läuft sehr gut. Das heißt, das Licht am Ende des Tunnels wird immer größer.
Ja, du hast gerade angesprochen, du bist quasi nicht in dieses berühmte mentale Loch gefallen. Das geht ja eigentlich ganz schnell. Wie würdest du das beschreiben? War es bei dir oder ist es bei dir, dass du ja einfach da sehr optimistisch trotz allem nach vorne schaust?
Ja, wie gesagt, ich glaube, was mein Schlüssel quasi war, dass ich halt nicht in dieses Loch falle, ist erstens, dass ich super viel Unterstützung hatte von den Ärzteteam, auch vor Ort direkt und auch von dem Team selber, von den Athletinnen und Athleten, die gestartet sind. Dann auch, dass es einfach nahtlos übergegangen ist zu Hause, dass ich immer jemanden um mich rum hatte. Und auch einfach mein Glaube in dem Punkt, dass ich einfach weiß, dass ich nicht alleine da durchgehe, selbst wenn Familie und Freunde nicht da sind, dass ich Gott und Jesus bei mir habe, die einen Plan für mich haben und vielleicht auch einen Plan, der besser ist, als ich mir überhaupt vorstellen kann. Deswegen vertraue ich da einfach auf mein Umfeld und auch einfach auf meinen Gott.
Ja, es ist ganz wichtig, das hast du vor einem Jahr, warst du ja schon mal bei uns zu Gast im Podcast, dass du es auch gesagt hast, Glaube ist bei dir ein sehr, sehr wichtiger Wegbegleiter und Glaube heißt ja oft auch, man hat dann so etwas, woran man sich festhalten kann, man hat eine Art Leitfaden. Wie würdest du es beschreiben, die Bedeutung von deinem Glauben, den du hast für deinen Sport, den du betreibst?
Ja, auf jeden Fall nutze ich meinen Sport, um halt auch meinen Glauben nach außen zu tragen und es auch einfach als Sprachrohr zu nutzen, wenn ich halt schon so eine gewisse Aufmerksamkeit habe. Und ja, es bedeutet mir einfach alles und ohne mein Gott, ohne meinen Glauben wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich heute bin. Deswegen will ich das nicht für selbstverständlich sehen, dass ich da bin, wo ich heute bin. Und es gibt einfach überaus Kraft und ich habe einen Anker, auf den ich immer wieder zurückgreifen kann. Es ist wie eine Beziehung, die ich führe mit Jesus. Und ja, ich finde das super. Also es ist immer so ein Geben und Nehmen und jede Beziehung hat mal Höhen und Tiefen, aber es ist einfach authentisch am Ende des Tages und menschlich.
Es ist wie im richtigen Leben. Ne? Es geht mal rauf, es geht mal runter. Und bei dir ging es bis vor deinen Verletzungen jetzt in Apeldoorn immer eigentlich nach oben, kann man sagen. Verletzungen gab es meines Wissens kaum. Du bist mit einer Bestleistung 6,91 zu den Olympischen Spielen in Paris, glaube ich, gefahren. Es lief alles blendend. Du hast immer vierte Plätze, ich kann mich erinnern, in Rom. Es war immer ganz knapp an der Medaille vorbei. Und jetzt kommt dann so ein Sturz, der einen zunächst mal schockiert hat. Aber das hast du abgehakt und schaust jetzt nach vorne. Operiert, glaube ich, bist du in Heidelberg worden und jetzt geht es in der nächsten Zeit nach Salzburg. Was ist da geplant?
Genau, also es hieß jetzt erstmal die ersten Wochen nach der OP, dass einfach alles ruhig gestellt wird und alles gut verheilen konnte. Und jetzt geht es halt darum, dass sobald ich das Go habe zum Gehen, dass ich dann nahtlos über zum Red Bull Center nach Salzburg fahre und sie dann einen Reha-Plan organisieren und halt machen und halt auch in Absprache mit mir und meinem Team hier vor Ort zu Hause. Und ja, genau. Und die begleiten grundsätzlich auch so meine Reha dann die nächsten Wochen bis zum Go, wo ich wieder wahrscheinlich im Training einsteigen darf mit meiner Trainingsgruppe. Ja, und da wird es von physiotherapeutischer Behandlung bis zur biomechanischen Behandlung oder Analysen bis Psychologen. Also ein Allround, wie so ein All-Inclusive.
Du bist ja, glaube ich, auch da in sehr, sehr guten Händen. Einmal Peter Müller, das ist ja unser, ja, kann man sagen, Chefphysio eigentlich, und dann auch der Arzt, der DLV-Arzt Niklas Hennecke. Wie würdest du sagen, hat sich der DLV bis jetzt um dich gekümmert? Ich meine, klar, vor Ort waren alle da, aber ist die Verbindung gut vorhanden, auch jetzt?
Auf jeden Fall, weil nicht nur auf der einen Seite das Physio- und Ärzte-Team war oder ist die ganze Zeit bei mir, aber auch das ganze Trainerteam. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von Bundestrainern und alles, dass die auch mich unterstützen wollen oder können, wenn ich deren Hilfe brauche und so. Und der DLV ist eigentlich 100% hinter mir und organisiert das und hilft mir auch dabei, wieder Road to Comeback quasi hinzubekommen. Und das ist halt auch eine sehr große Stütze in der Phase, da wo ich einfach auch überaus dankbar für bin.
Jetzt haben wir noch gar nicht so richtig davon gesprochen, was ist eigentlich passiert. Ja, du bist im sechsten Versuch in Apeldoorn gesprungen, bist dann gestürzt und die erste Diagnose, die es dann gab, war Sehnenriss. Ist es korrekt so?
Ja, genau. Also ich habe mir eine Sehne komplett durchgerissen und eine Sehne angerissen im Hamstring. Ja, genau. Und es gab gar keine andere Option, außer es operieren zu lassen. Besonders in meinem Bereich als Hochleistungssportlerin, da geht es darum, dass ich natürlich wieder springen kann und nicht gerade zum Supermarkt nur gehe, in Anführungszeichen. Genau.
Nun ist es ja so, 2028 finden die Spiele in Los Angeles statt. Jetzt ist die Frage, versuchst du in dieser Saison nochmal anzugreifen oder sagst du, jetzt geht es erstmal darum, ganz gesund zu werden und in aller Ruhe wieder aufzubauen, um dann wieder einzusteigen? Oder hast du noch vor, in diesem Jahr wirklich zurückzukehren auf die Bahn, also nochmal zu springen?
Ja, also in erster Linie geht es primär jetzt gerade darum, einfach zu schauen, wie ich heile, wie ich mit meinem Körper umgehe. Und da hat mein Körper auf jeden Fall die absolute Prio und gibt dann auch auf jeden Fall den Ton vor. Wenn es am Ende des Jahres heißt, okay, Michael, du kannst es packen, dann warum nicht? Aber am Ende des Tages ist mein Körper, der den Ton vorgibt und der hat die Prio. Und ich werde auch diese Zeit nutzen, um natürlich noch mehr auf ihn zu hören. Ich kann es leider noch nicht direkt sagen, aber ich will mir da auch einfach den Druck daraus nehmen und einfach mich erstmal auf diese Erfahrung auch konzentrieren.
Ich glaube auch, es ist genau der richtige Weg, weil oft ist Geduld einfach gefragt und wenn man nicht geduldig ist, dann erfährt man vielleicht nochmal einen Rückschlag und dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, sich neu zu motivieren. Deswegen glaube ich, dass es schon richtig ist, so wie du es jetzt gerade eben schilderst, erstmal auf den Körper zu hören, erstmal ganz gesund werden und dann kommt der Sport wieder. Und ich meine, du bist noch jung, du hast noch so viel vor dir, also von daher werde auf jeden Fall entsprechend natürlich auch gesund und dann kannst du auch wieder einsteigen in das Wettkampfgeschehen. Vielleicht kannst du mal so für unsere Hörer ein bisschen so beschreiben, wie schaut so ein Tag bei Miguel aus, wenn du ja die Ärzte hast, die Physios hast, wieder eine neue Diagnose. Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, weil langweilig wird es da nicht.
Nee, auf jeden Fall nicht. Ich habe gedacht, dass es viel schleppender sein wird oder so, aber ich habe relativ am Anfang schon herausbekommen, dass die Key dafür, dass die Zeit schnell rumgeht, ist erstmal nicht alleine zu sein. Also neben der Reha immer sich mit Freunden zu treffen oder zu telefonieren oder so. Aber grundsätzlich sieht es eigentlich bei mir so aus, dass ich vormittags immer so 3 bis 4 Stunden in der Reha bin mit physiotherapeutischer Behandlung, mit physikalischer Behandlung, dann ab und zu ein Training noch dazu, Oberkörper, damit ich jetzt nicht vom Krückenlaufen so einen runden Buckel habe. Und ja, und dann geht es auch relativ bald auch nach Hause dann, nachdem ich den halben Tag bei der Physio verbracht habe und habe meistens dann was zu essen schon organisiert oder bestell mir was und dann arbeite ich so ein paar To-Dos ab, die auch in den letzten Wochen hängen geblieben sind durch die Verletzung. Und ja, ich habe studieren, das kommt ja dann in den nächsten Wochen auch wieder dazu und darauf werde ich mich, glaube ich, auch fokussieren. Also wahrscheinlich vormittags immer Reha und nachmittags dann die Uni, wenn ich schon nicht trainieren kann. Genau.
Du hast gerade angesprochen, die Uni, du studierst, glaube ich, in Karlsruhe. Bioingenieurwesen, das musst du mal ein bisschen erklären. Was hat man sich darunter vorzustellen? Was macht man dann, wenn man da fertig ist mit dem Studium?
Ja, genau. Also es ist quasi ein Studium, das eine Kombination aus Biologie und Maschinenbau ist. Also man lernt quasi mit biologischen Prozessen Maschinen herzustellen oder halt auch gewisse Organismen in dem Sinne. Man kann da in verschiedene Bereiche, ich kann da in die Medizintechnik, in die Umwelttechnik, in Lebensmittel, Kosmetik. Und deswegen fand ich das halt super spannend, weil ich so viele Bereiche habe, in denen ich mich vielleicht spezialisieren kann zukünftig, weil ich habe ja auch super viele Interessen.
Aber ich gehe davon aus, dass du auch nach wie vor noch die Leichtathletik verfolgst. Und vielleicht kannst du auch mal kurz erklären, wenn man so in dem Bereich springt wie du, also 6,91 Meter, 7 Meter hat man noch als Ziel, was man springen möchte. Was sind da so die Voraussetzungen, wenn dann einer sagt, oh ja, ich würde auch ganz gern wie Michael springen. Was muss so jemand mitbringen?
Also nach meiner Erfahrung, ich kann ja nur von meinen Erfahrungen mit meiner Expertise da einsteigen, aber was ich halt immer mitbekommen habe, ist, dass man halt natürlich eine gewisse Geschwindigkeit mitbringen muss. Man muss schnell sein, diese Geschwindigkeit dann natürlich auch am Brett umsetzen können. Nicht jeder, der gleich schnell ist, kann auch gleich weit springen in dem Sinne. Und mein Trainer sagt immer, man braucht einen guten Fuß. Also ich glaube, einen guten Absprung, eine gewisse Sprungkraft, damit es halt auch in diese Sphären quasi gehen kann. Und natürlich auch grundsätzlich kognitive, gute, koordinative Fähigkeiten, weil es ist eine technische Disziplin. Da gibt es komplexe Abläufe und das muss man auch mitnehmen. Und ja, dann auch den Spaß wahrscheinlich mal in den Sand zu springen und dass es da mal pieksen kann und hier. Aber ich glaube, das ist das kleinste Problem, weil wenn man da fliegt, dann ist das schon alles, das ist schon die halbe Miete.
Du hast vorhin gesagt, auch deine Freunde und deine Familie unterstützen dich sehr. Wie hat man sich das vorzustellen? Täglicher Kontakt, tägliches Gespräch, vielleicht kannst du das mal ein bisschen schildern.
Ja, genau. Also meine Mom und Trainingskollegen waren in Apeldoorn vor Ort sogar. Also das heißt, dass ich da schon direkt Familie hatte, die mich aufgefangen hat und halt auch Freunde. Und dann auch, als es darum ging, okay, wie komme ich zur Physio, weil ich ja alleine lebe, haben meine Freunde, sind alle eingesprungen. Das war wie so ein Carpool quasi. Die haben mich dann hier abgeholt, haben mir geholfen, die Schuhe anzuziehen. Und dann hat man natürlich schon diesen Austausch. Dann hatte ich Freunde, die hier vorbeigekommen sind und für mich gekocht haben. Und dann haben wir halt gequatscht. Dann haben die gekocht und haben wir gequatscht. Und ich habe geschaut, dass es ihnen nicht langweilig wird beim Kochen. Und ja, und auch wirklich viele Telefonate. Ich habe Familie, die aus dem Ausland sogar hergekommen sind, um mich zu besuchen und mir Essen gebracht haben. Und ich habe auch Geschwister und alles. Also ich war wirklich 24/7 beschäftigt. Und auch meine Trainingskollegin, die Ruth, die neben mir wohnt, die kam dann auch immer rüber und hat mich gepflegt. Also es war wirklich eine schöne Zeit.
Aber ist glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil man fängt nicht so zum Sinnieren vermutlich dann an. Man kommt gar nicht groß zum Nachdenken, weil jeder Tag wahrscheinlich so dahin geht und ein volles Programm hat.
Genau, das ist wirklich der Schlüssel gewesen, weil am Ende des Tages bin ich auch menschlich und dann kommt da manchmal der Moment, wo man sich denkt, boah, das ist jetzt nicht unbedingt eine einfache Situation und man tendiert dann so ein bisschen in diese Gedankenkarussells zu kommen. Und da habe ich einfach gemerkt, damit ich da gar nicht reinkomme, brauche ich Leute, die mich ablenken, brauche ich irgendwas zu tun. Und da hat meine Familie, meine Freunde, da sind die wirklich sehr gut eingesprungen und ja, langweilig wurde mir jetzt nicht wirklich die letzten Wochen.
Vielleicht kannst du mal erzählen, wie bist du eigentlich überhaupt zur Leichtathletik gekommen und dann wie zum Weitsprung? Hat da jemand gesagt, oh, da ist Michael, die ist außerordentlich gut im Weitsprung oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Nee, grundsätzlich war das so, man kennt ja die Leichtathletik so ein bisschen aus Bundesjugendspielen in der Schule und da habe ich auf jeden Fall auch gestartet und meine Sportlehrer haben immer gesagt, ey Michael, du hast da schon ein gewisses Talent, du bist schnell, du springst auch relativ gut und so und auch motiviert. Ich war eine Sportskanone, würde man sagen. Ich hatte Bock, Sport zu machen. Das war mein Lieblingsfach in der Schule. Und in der Grundschule hat mein Lehrer das erste Mal mich aufmerksam gemacht, aber ich habe das nicht so verfolgt. Und dann, als ich auf dem Gymnasium war, da hat mein Sportlehrer ein bisschen Druck gemacht und ist dann quasi in die Unterrichtsstunde gekommen, hat eine Nummer an die Tafel geschrieben und meinte, wenn du dich da nicht anmeldest oder dich da meldest, dann kriegst du so mäßig eine schlechte Note oder sonst hast du es mit mir zu tun. Und dann hatte ich gar keine andere Wahl und bin dann quasi da das erste Mal ins Training gegangen hier in Karlsruhe. Es war halt super, ich hatte super gute Trainingsgruppe. Ich glaube, es war auch teilweise ein Grund, warum ich auch immer wieder ins Training gegangen bin, weil ich einfach coole Freunde hatte in der Trainingsgruppe. Ja, und das immer wieder. Und ja, ich habe den zweiten Teil der Frage vergessen.
Ja, wie du dazugekommen bist, ob dich jemand dann entdeckt hat, quasi, dass du
Ja,
in den,
ja.
weil das ist Weitsprung, ein Talent zu haben, ist ja das eine, aber es gibt viele Talente, die kommen nicht da an, wo du angekommen bist.
Ja, genau. Wie gesagt, ich glaube, am Anfang war es besonders die Trainingsgruppe, die es ausgemacht hat. Ich hatte Freunde, die auch sehr motiviert waren und es war einfach selbstverständlich, dass wir irgendwie immer ins Training gehen. Und ich hatte auch Trainer, meine Jugendtrainerin, die mich da gefördert hat und einfach auch mein Talent früh erkannt hat. Und dadurch, dass wir in meinem alten Verein so eine Konzipierung haben, dass gewisse Athletinnen, Athletinnen, die ein Talent haben, dann zu den Stützpunkttrainern quasi im Verein wechseln, bin ich dann auch mit 16 so relativ schnell zum Udo rüber geschwappt oder ja, doch, also dann bin ich auch relativ schnell zum Udo und das war dann circa mit 16 Jahren und dann kam auch so langsam die Spezialisierung auf den Weitsprung, weil er ja eigentlich dafür bekannt ist, ein sehr guter Weitsprung, Weit- und Sprinttrainer zu sein. Und ja, seitdem bin ich beim Udo.
Ja, und der war natürlich auch in Apeldoorn da mit dabei, hat das alles mit ansehen müssen, sehr gelitten, so wie ich Udo zumindest kenne. Eine Frage habe ich natürlich dazu noch. Ihr habt ja mal so eine schöne Wette gemacht. Ja, momentan lässt sich die nicht einlösen, dass wenn du mal die 7 Meter überspringst, dass der Udo sich seine Fingernägel lackieren muss. Existiert die Wette noch? Gilt die noch?
Auf jeden Fall. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben, oder wie sagt man
Ja,
das?
so in der Richtung, genau.
Ja, genau. Also deswegen, die existiert auf jeden Fall.
Ist
Also
ja noch
7 Meter ist
eine besondere
noch.
Motivation dann für dich, ne?
Genau. Das ist die coolste Motivation überhaupt, weil ich war gestern sogar im Nagelstudio mit meiner Mutter und ich habe mir schon vorgestellt, wie das wäre, mit Udo hier zu sein, mit den ganzen Frauen. Deswegen ist es eine sehr coole Motivation und das bleibt nach wie vor. Ich glaube, Udo ist auch ein Mann, der seine Worte hält. Deswegen natürlich will er auch, dass ich 7 Meter springe. Aber genau, wir halten weiter fest dran und schauen einfach, dass die Genesung super gut verläuft und dann bleibt es nach wie vor das Ziel.
Ich glaube, das ist jetzt erstmal sowieso das Allerwichtigste, gesund zu werden und dann wieder nach vorne zu schauen, was nicht heißt, dass man in der Ferne sich schon mal Ziele im Kopf, dass man die hat, weil eins wollen wir ja alle, dass du möglichst gesund wirst, dass es wieder von vorne gute Bedingungen für dich gibt und dass du dann im Weitsprung wieder so eine große Rolle spielst, wie du sie jetzt auch schon spielst. Wenn du mal nicht in der Reha bist, gibt es dann so eine bestimmte Lieblingsbeschäftigung, lesen, Musik hören, wo du sagst, da kann ich abschalten, das ist, da kann ich chillen, whatever?
Ja, auf jeden Fall. Also, was ich halt immer super schön finde, ist natürlich Lesen. Ich lese auch keine Persönlichkeitsentwicklungsbücher oder so, sondern so schöne Romane, wo ich einfach mal in so eine andere Welt tauchen kann und meine Fantasie spielen lassen kann. Und an sich mag ich es, wäre ich jetzt viel mehr mobil mit der Zeit, die ich habe, mag ich es, spazieren zu gehen. Dann eine Runde um den Block oder so. Und dann halt mit Freunden treffen, essen gehen. Genau das mache ich sehr gerne. Und ja, genau.
Ja, das ist auch sehr wichtig, denke ich mal, dass man sich eben noch zusätzlich nicht immer mit den Gedanken beschäftigt, wann werde ich wieder so gesund, dass ich springen kann, sondern dass man durch die Abwechslung einfach mal ein bisschen die Lockerheit weiterhin schult. Viele glauben ja, dass es wichtig ist, nach so einem Sturz auch Unterstützung zu haben durch Form von Psychologie, mentale Stärke. Siehst du das auch so? Sagst du, brauchst du sowas oder hast du deine mentale Stärke und sagst, nee, ist nicht erforderlich und wenn, würde ich sie sicherlich mir suchen.
Genau, ich habe jetzt im Zuge auch der Olympischen Spielen auch schon mit einer Psychologin zusammengearbeitet und die hat mich jetzt die letzten Monate auch begleitet und wird mich jetzt auch bei der Reha begleiten. Ich finde, das ist super wichtig, dass man, klar, ich habe den Glauben und ich habe meine Freunde und Familie, aber dieser Sport, da sind so viele Stellschrauben, die man drehen kann und ich bin dann, musste mir dann schon eingestehen, dass ich da trotzdem jemanden brauche, mit dem ich auch neutral darüber reden kann und vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel auf diese Verletzung hat. Und ich habe dann auch die letzten Wochen mit meiner Psychologin geredet und ich habe gemerkt, dass das sehr gut war, um einen einfach auch diese Situation aufzuarbeiten und dann auch noch mehr nach vorne schauen zu können. Also ich bin froh, dass ich da auch das schon früh angefangen habe in dem Sinne und werde das auch weitermachen auf jeden Fall.
Ja, ich glaube überhaupt im Sport hat man das viel zu spät erkannt, wie wichtig auch Psychologie und mentale Stärke ist. Viele denken dann immer, warum brauche ich jemanden? Aber du hast es gerade schön geschildert. Es tut einem gut, es gibt die Möglichkeit, exakt nochmal darüber, über das Ganze zu reden und dann ja, bekommt man eben eine gewisse Stärke. Ich habe es ja vorhin schon mal ganz am Anfang erwähnt, du bist ja von Haus aus eine sehr Frohnatur und ich glaube, das hilft auch, mit schwierigen Situationen im Sport umzugehen und ist wichtig, dass man positiv nach vorne blickt, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist das, was mir auch einfach mitgegeben wurde in meiner Erziehung, dass trotz dieser Umstände, die ich gerade habe, all verletzt zu sein, habe ich natürlich noch trotzdem andere Sachen, worauf ich mich freuen kann und mir Freude geben. Und wie zum Beispiel, dass ich aufgestanden bin. Also es gibt Leute, die legen sich hin und wachen nicht mehr auf. Deswegen ist trotzdem jeder Tag ein Segen und ich bin froh, dass ich das trotzdem in mir behalten konnte, diese positive Art.
Das heißt, du bist auch ein Mensch, der sehr, sehr dankbar ist, kann ich mir vorstellen. Jeden Tag gesund zu erleben, jeden Tag neu zu erleben, Freunde zu haben, eine gute Familie zu haben, sich einfach wohlzufühlen. Ne?
Ja, genau. Also ich merke dann halt auch, wie gesagt, dass diese Erfahrung mit der Verletzung ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle und ich merke halt auch einfach, dass klar, wenn man traurig ist, gibt es aber auch dieses Hoch, diese Dankbarkeit, wo ich einfach manchmal nicht glauben kann, dass ich so viel Unterstützung erfahren habe in den letzten Wochen und mich das auch wirklich zu Tränen rührt. Also ich bin schon wirklich sehr dankbar.
Ja, und dann kommt dazu, wenn man glücklich ist, heißt es ja nicht, dass es ein Dauerzustand ist. Und wenn man unglücklich ist, genauso nicht, sondern das eine bedingt das andere. Ich habe mal von Udo Jürgens, glaube ich, stammt das. Man kann nie richtig einschätzen, was Glück ist, wenn man nicht Unglück selber mal erlebt hat. Das ist das jetzt zum Beispiel, zum ersten Mal bist du verletzt, aber das wirft dich nicht um. Also ich merke das richtig, du sprühst vor Elan und freust dich drauf, jeden Tag ein Stück wieder besser zu werden, bis du eines Tages wieder sagen kannst, so, die Verletzung, die habe ich überwunden und ich habe einiges daraus gelernt.
Ja, genau. Also du hast da zu 100% recht. Ich finde, es ist auch einfach eine Chance. Ich sehe es auch irgendwie als Chance. Klar, es ist schade, dass ich jetzt hier verletzt bin, aber ich sehe es einfach als Chance, auch an Baustellen zu arbeiten, die vielleicht hintendran einfach gelassen wurden durch dieses Leben als Leistungssportler mit Trainingslagern, mit Training, dann Uni, duale Karriere und so. Und ich sehe es einfach als Chance, dann an Sachen zu arbeiten, die wo ich keine Zeit hatte, wie gesagt, mental oder auch einfach in der Uni und mit meinem Umfeld, dass ich da auch die Zeit nutzen kann, mit denen Zeit zu verbringen und vielleicht auch sie zu unterstützen, weil meistens geht es immer darum, wie kann man mich unterstützen, aber vielleicht kann ich sie auch unterstützen. Und ja, es ist einfach eine Chance, auch meinen Körper kennenzulernen. Also ja, ich sehe es auch einfach als Chance.
Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du wieder zurückkehrst, dass alles gut wird, und wünsche aber auch eins, dass du die nötige Geduld bewahrst dabei. Da habe ich eigentlich keine Bedenken. Das hast du heute gezeigt, dass das sehr, sehr gut möglich ist. Ja, nochmal besten Dank.
Dankeschön, ich habe zu danken. Danke.